SWR 2 Forum.
Vom Kalten Krieg zum Cyberwar. Wofür brauchen wir die NATO? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die NATO existiert seit dem 4. April 1949. Im Kalten Krieg war sie ein Garant für Frieden und Freiheit. Der Preis dafür war aber hoch. Ost und West lebten jahrzehntelang mit dem Risiko eines alles vernichtenden Atomkriegs. In ihrem 70. Jubiläumsjahr steht die NATO vor neuen Herausforderungen. Asymmetrische Kriegsführung, hybride Kriege, Cyberwar und Killerroboter. Ihre politische Wirksamkeit ist begrenzt und der innere Zusammenhalt bröckelt. Russland konnte nicht eingebunden werden und US-Präsident Trump hat sie als obsolet brüskiert. Welche NATO brauchen wir heute? Kann das Militärbündnis noch Sicherheit garantieren? Und welchen Beitrag soll Deutschland dabei leisten? Dazu diskutieren Dr. Annegret Bendig von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Dr. Andrew Dennison, Direktor des Forschungsverbundes Transatlantic Networks in Königswinter und Professor Dr. Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München. Herr Masala, im Dezember wird mit Nordmazedonien der 30. Staat Mitglied der NATO. Das klingt, als sei das Bündnis auch im 70. Jahr seines Bestehens ein sehr attraktiver Club. Ist der Geburtstag für Sie als politischer bzw. wissenschaftlicher Beobachter eher ein Anlass für Lob oder für Tadel an der NATO?
Ich glaube, es ist beides. Also es ist natürlich schon erstaunlich, dass eine militärische Allianz den Grund ihrer Gründung überlebt hat. Also sie wurde gegründet, um Gegenmacht zur Sowjetunion, zur imperialen Sowjetunion zu bilden. Das hat sie erfolgreich gemacht. Das ist dann 1991 spätestens mit der Implosion der Sowjetunion zu Ende gegangen. Und wenn wir in die Geschichte gucken, sind danach eigentlich militärische Allianzen, nachdem sozusagen der Grund, der zu ihrer Gründung führte, beendet war, auseinandergefallen. Das ist die NATO nicht. Von daher ist das eine Erfolgsgeschichte. Tadel in dem Sinne kann man nicht aussprechen, aber man muss einfach feststellen, die NATO ist in der schwersten Krise seit ihrer Existenzgründung und das hat vielfältige Ursachen, über die wir sicherlich noch reden werden. Die liegen in Washington, die liegen in Europa und die liegen in Moskau. Von daher ist es sozusagen ein gemischter Glückwunsch, den man an die Allianz richten muss.
Herr Dennison, unvergessen ist die Kritik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der am Beginn seiner Amtszeit die NATO als obsolet bezeichnete. Das hat einige doch sehr erschreckt. Trump hat diese Maximalkritik zwar nicht wiederholt, aber seitdem liegt ein Schatten auf dem Bündnis. Fühlen sich die USA eigentlich noch wohl in der NATO?
Ja, dann denke ich an einem Buch, The Troubled Partnership, Reappraising the Atlantic Alliance. Also die belastete Partnerschaft, wie soll mit diesem Atlantischen Allianz vorgehen, von Henry Kissinger 1965 geschrieben und im nächsten Jahr ging Frankreich aus dem NATO-Militärkommando, alle haben von Krise gesprochen, doch die NATO hat es geschafft, den Kalten Krieg zu überwinden. Wir wissen aber, dass seit Anfang der NATO haben die Amerikaner beklagt, dass die Europäer nicht genug für ihre eigenen Verteidigung gemacht haben, sich auch nicht ausreichend geeint haben. Die Amerikaner haben geklagt, dass die Europäer nicht genug Lasten getragen haben und die Europäer haben geklagt, dass die Amerikaner deren Interessen nicht ausreichend wahrgenommen haben. Also gab immer Kritik und Krise in der Bündnis. Donald Trump ist einer, der weiß, wo die Wunden sind, die offenen, und weiß, da Salz reinzustreuen. Grundsätzlich, obwohl ich nichts von Donald Trump halte, finde ich, dass diese Debatte über die Geschäftsgrundlage des Bündnisses und seine künftigen Aufgaben, die ist sehr wichtig. Und wenn Donald Trump durch seinen Knallkörper in die Menge werfen Taktik dazu beigetragen hat, dann bin ich dankbar.
Frau Bendig, nachdem sich die Franzosen, wie das Herr Dennison gerade gesagt hat, erstmal in den 60er Jahren aus der NATO zurückgezogen haben, da suchte man sich ein neues Hauptquartier. Das ging dann halt von Paris nach Brüssel, also genau dort, wo auch die Europäische Union ihr Basislager aufgeschlagen hat. Eine jahrzehntelange Nachbarschaft, also mögen sich die Nachbarn EU und NATO oder schielen sie einander argwöhnisch an über einen massiven Gartenzaun, so wie das in vielen Nachbarschaften leider üblich ist?
Also sie brauchen einander. Die europäische Integration hat sicherlich immer davon profitiert. Es ist auch eine lange Debatte im Bereich der internationalen Beziehungen, dass die NATO da war und den militärischen Schutzschirm geboten hat und daraufhin dann die wirtschaftliche Integration Europas überhaupt florieren konnte. Also es war aus amerikanischer Sicht oftmals auch immer argumentiert, die NATO, die Frieden nach Europa gebracht hat. Währenddessen es aber auch immer eine andere Argumentation gibt, die sagt, es war Demokratie und Konfliktlösung und Entspannung in Europa, was Frieden hierher gebracht hat und nicht unbedingt nur allein die Abschreckung. Und möglicherweise war es eben genau dieses fruchtbare gemeinsame Handeln hier in Europa, einmal doch die militärische Abschreckung und gleichzeitig dann Frieden durch Integration über den europäischen Integrationsprozess, was er eben auf Dialog und friedensschaffende Maßnahmen setzte.
Herr Masala, Sie haben eben gesagt, die NATO sei in der schlimmsten Krise seit ihrer Gründung. Welche Krise kann denn schlimmer sein als die Aussicht auf einen nuklearen Winter?
Naja, der nukleare Winter könnte ja dadurch entstehen, sehr überspitzt formuliert, dass die Vereinigten Staaten zu ihrer Schutzgarantie nicht mehr stehen. Und das ist ja eines der generellen Probleme. Also Andrew Dennison hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass die NATO eigentlich, man könnte die Geschichte der NATO als eine Geschichte von Krisen schreiben. Aber letzten Endes haben die Vereinigten Staaten seit 1949 an einem nie Zweifel gelassen, egal wie glaubwürdig das dann für die Europäer war, dass sie gegebenenfalls bereit sind, Europa unter Rückgriff auf Nuklearwaffen zu verteidigen. Und wir sind jetzt in einer Situation, in der zumindest der amerikanische Präsident und der Außenminister doch Zweifel daran sehen, ob die Vereinigten Staaten hierzu noch bereit sind. Das könnte wiederum sozusagen falsche Signale an die potenziellen Gegner, und man kann jetzt hier sozusagen sehr klar von Moskau reden, aber möglicherweise auch an zukünftige Gegner, an potenzielle Gegner senden, dass die Vereinigten Staaten in einen solchen europäischen Konflikt nicht eingreifen. Deshalb sozusagen kann diese Krise den nuklearen Winter, sehr überspitzt formulieren, überhaupt erst auslösen.
Also keine Zweifel gelassen haben die Amerikaner, dass sie den europäischen Frieden verteidigen würden. Ja, das kann man behaupten, aber die ganzen Krisen der NATO, Berlin-Krise, wird Amerika Berlin schützen, hat man Sorgen gemacht. Die Frage der multilateralen Streitkräfte und Frankreichs Kernwaffenstreitkraft, das war auch eine Frage, kann man sich auf den Amerikanern verlassen. Als Amerika in Vietnam war, hat man sich auch gefragt. Dann hat Helmut Schmidt gesagt, die Amerikaner werden ihre Kernwaffen nicht einsetzen, um Deutschland zu schützen, wenn wir keine Mittelstreckenraketen dislozieren. Dann hat man immer Sorgen, manchmal panischartig, dass man entweder im Stich gelassen wird oder dass man in einen Krieg reingezogen wird. Das ist leider die Natur der Sache. Aber heute zu behaupten, dass wir noch nie so eine schlimme Krise gehabt haben, das ist genauso, wie wenn man behauptet, Trump meint, die NATO ist obsolet, wenn man diese Bild-Zeitung-Interview liest, dann sagt er, der NATO ist obsolet, weil er nicht genug von Geld von den Europäern bekommt. Sonst aber ist der NATO mir sehr wichtig. Also aufpassen mit Trump meint, NATO ist obsolet und Amerika steigt gleich raus.
Kurz hier was klarstellen. Dass die Europäer Zweifel an der Zuverlässigkeit der Amerikaner gehabt haben, historisch gesehen, ist richtig. Also hier liegt Herr Dennison völlig richtig. Es gab aber historisch gesehen keine Situation, in der ein amerikanischer Präsident hinter verschlossenen Türen auf einer NATO-Ratssitzung gesagt hat, wenn nicht 3%, und er hat damals von 3% geredet, an Verteidigungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt von den Europäern geliefert werden, dann könnten die Amerikaner aus der NATO austreten. Es gab historisch gesehen keine Situation, in der ein amerikanischer Außenminister in einem Interview im Fernsehen salopp gesagt hat, und sollen wir wegen Montenegro den Dritten Weltkrieg beginnen? Mir geht es darum, dass sozusagen die Zweifel an der amerikanischen Glaubwürdigkeit jetzt auch von den USA ausgestreut werden. Es ist nicht, dass die Europäer daran zweifeln, das ist historisch nichts Neues, sondern dass die Amerikaner Zweifel daran aufkommen lassen, ob sie zu ihren Bündnisverpflichtungen stehen werden. Das ist historisch neu.
Vielleicht ist es ein bisschen zu grob gesagt, wenn man sagt, die Amerikaner. Ich glaube, es ist auch in besonderer Weise der Amerikaner, mit dem wir da ein Problem haben, nämlich der amerikanische Präsident Donald Trump. Aber Frau Bendig, wir haben jetzt also auch einen Präsidenten, der nicht unbedingt sich als Freund Europas geriert.
Ja, ich wollte im Prinzip auch nochmal darauf sprechen. Also es gibt ja auch eine andere Debatte unter den Kollegen und Sicherheitspolitikern und Europapolitikern. Und zwar, dass doch die Interessen zwischen den USA und Europa teilweise sehr weit auseinandergehen und dass nach wie vor man feststellt, dass es auch von US-Seite aus ein starkes Interesse gibt, in Europa zu bleiben. Das macht sich ja auch daran fest, dass man jetzt nicht unbedingt einen militärischen Rückzug der Amerikaner hier in Europa verzeichnen kann. Ganz im Gegenteil. Wir haben an der Ostflanke im Prinzip militärische Manöver. Wir haben eine Verpflichtung, auch eine militärische Zusage, dass man eben an der Ostflanke, insbesondere im Baltikum, präsent ist. Es gibt neue bilaterale Verträge seitens der mittelosteuropäischen Staaten mit der US-Regierung, die eben auch darüber versuchen, quasi die Amerikaner hier an Europa auch stärker noch zu binden, was aber nicht unbedingt überall, also europaweit geteiltes Interesse ist. Also zumindest rhetorisch, vielleicht hinter vorgehaltener Hand schon, weil man natürlich auf Zeit spielen will, weil man die USA hier in Europa braucht, in gewisser Weise auch als Rückversicherung. Gleichzeitig aber auch, glaube ich, sind die Bemühungen auf europäischer Ebene schon auch ernst zu nehmen, hier ein Stück weit unabhängiger von den Amerikanern zu werden, indem man die eigenen Verteidigungsbemühungen, die Zusammenarbeit in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den letzten Jahren doch gestärkt hat. Und das gar nicht mal als Gegenpol gegenüber der NATO, sondern wie wir das im Prinzip auch schon seit den Anfängen gesehen haben, also schon auch 48 im Prinzip mit dem Brüsseler Pakt, dass man versucht, den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu stärken, weil man eben, wie ich eingangs sagte, schon feststellt, wir wollen uns nicht nur unsere Sicherheit quasi von den Amerikanern diktieren lassen, sondern man will eben auf Augenhöhe miteinander über Herausforderungen und über angemessene Gegenmaßnahmen diskutieren können. Und dafür muss man eben viel auf den Tisch bringen.
Im SWR2-Forum diskutieren Annegret Bendig von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Andrew Dennison vom Forschungsverbund Transatlantic Networks und Professor Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München. Damit sind wir am Ende doch wieder am Geld angelangt. Die USA werfen Europa vor, nicht genügend für ihre Verteidigung, für ihre Sicherheit auszugeben. Sie werfen insbesondere Deutschland vor, eine Art Trittbrettfahrer zu sein. Und wir mit unserer Kultur der Gewaltlosigkeit, mit unserem Pazifismus, machten es uns einfach auch zu bequem, wenn wir nicht dieses 2%-Ziel einhalten. Also 2% des Bruttoinlandsproduktes sollen für Verteidigungsausgaben ausgegeben werden. So hat man das 2014 auf dem NATO-Gipfel in Wales vereinbart und seitdem daran auch festgehalten, auch Deutschland. Nun sagt Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, über diese ganze Debatte und über das, was von Trump dort zu hören ist, Zitat, ist die NATO noch ein politisches Wertebündnis oder sind wir jetzt ein kommerzieller Verein, der sich gegenseitig Rechnungen schreibt? Was meinen Sie, Herr Masala? Was sind wir?
Naja, meine spezielle Interpretation der NATO ist, dass die NATO ja in dem Sinne nie ein Wertebündnis war, sondern die NATO war sozusagen eine militärische Allianz, die auf gemeinsamen Interessen beruhten. Wir haben jetzt eine amerikanische Administration, die einen sehr, wie man das so nennt, transaktionistischen Ansatz hat und sozusagen Kosten gegenrechnet. Und das auf eine Art, die höchst problematisch ist. Ich bin kein großer Fan von den 2%, weil ich finde sozusagen, dass sie auf einer falschen Berechnungsgrundlage resultieren. Aber man muss ganz einfach sehen, es ist ein Beschluss, auf den sich Staats- und Regierungschefs, wenn ich mich nicht täusche, dreimal verständigt haben. Und jetzt existiert das Problem, dass viele europäische NATO-Staaten da nicht liefern. Da muss man sich nicht wundern, dass in den USA darüber Unmut herrscht. Und man muss auch fairerweise sagen, es ist ja nicht die Administration Trump, die diesen Unmut zum ersten Mal artikuliert. Es waren ja auch die Administrationen davor. Und diese Botschaft findet sich auch im Kongress und im Senat wieder bei denen, die der NATO noch was Positives abgewinnen können. Leider Gottes muss man aber sagen, natürlich gibt es viele Freunde der NATO in den USA noch, aber entscheidend ist, was der Präsident darüber denkt. Und dessen Vorstellung über die NATO ist halt nicht so positiv wie die bei Teilen der Demokraten oder Republikaner.
Können wir das vielleicht noch ein bisschen vertiefen? 2%, das ist eine Menge Geld, aber wofür soll man es ausgeben? Wenn man auf die Gorch Fock schaut, dann sieht man, dass man sehr viel Geld auch für etwas ausgeben kann, was hinterher wie eine leere Badewanne aussieht. Das dient sicherlich nicht der Verteidigung. Herr Dennison, welche Maßnahmen, welche Mittel erwarten die USA von den Deutschen? Wofür sollen wir denn diese 2% ausgeben?
Okay, erstens sollen wir feststellen, dass die meisten politische Wissenschaft, angefangen mit Karl Deutsch in den 50er Jahren, sagt, dass diese Bündnis mehr ist als eine klassische Militärbündnis rein realpolitischen Kalkülen, ohne eine Frage der politischen Werten oder politischen Strukturen. Eine der Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg für Amerika, ob in Japan oder Deutschland, Deutschland, ist, dass die politische Struktur und auch die Werten von Bedeutung sind, wenn man gemeinsam füreinander sich opfern werde. Was wir auch feststellen können, ist, dass die Amerikaner und die Deutschen weitgehend die gleichen Sorgen haben über sicherheitspolitische Bedrohungen. Also diese These, dass es eine atlantische Auseinanderdriften gibt. Die Europäer denken so über Strategie, die Amerikaner so. Das wird widerlegt von der Pew und Körber in Berlin Pulse. Also da muss man sehen, ob Cyberattacks oder Global Climate Change. Die Amerikaner in Mehrheiten sind auch weiterhin für internationale Engagement, sogar mehr als vor 2 Jahren als Reaktion gegen Donald Trump. Und wer die amerikanische Politik nur mit dem Präsident vergleicht, versteht der Art dieser hydrokopfige Regierung nicht. Der Präsident Trump ist der schwachste Präsident, den Amerika seit 100 Jahren gehabt hat. Wir sehen immer wieder, wie er nicht nur in seine eigene Administration, sondern vom Kongress eingeengt wird. Ich finde, man soll ein bisschen mehr darauf schauen, welche Interessen die Amerikaner haben an Europa. Und vor allem, wie sehr können die Amerikaner sich auf den Europäer verlassen, vor allem auf Deutschland. Und jetzt möchte ich auf diese 2% kommen. Wir sehen in den Meinungsumfragen, auch Berlin Pulse von Körber Stiftung, ja, Mehrheiten der Deutschen wollen unabhängig von Amerika sein. Mehrheiten der Deutschen wollen mehr europäische Autonomie. Aber wissen Sie was? 55% der Deutschen wollen weniger in internationalen Krisen sich intervenieren und nur 43% der Deutschen wollen die Verteidigungsausgaben erhöhen. Und wir wissen auch, es gibt kaum Bereitschaft, irgendwie eine europäische Armee wirklich zu bauen, wenn man den Bundeswehr auflösen muss. Jetzt zu den Zahlen. Sie haben ja gefragt, was kann man damit kaufen? Erstens Anthony Cordesman von Center for Strategic and International Studies in den Vereinigten Staaten, eine der besten Militäranalysen, die ich kenne, der sagte, 2% ist willkürlich. Das, was wir wirklich brauchen, sind Eisenbahnwaggons und Autobahnbrücken, die amerikanische Truppenverstärkung unterstützen kann. Wie viele deutsche Panzer es gibt, ist zweitrangig. Die Logistik, die Infrastruktur, um Gottes Willen, das soll nicht passieren, aber in eine Krise, die Truppen schnell vom Bremerhaven oder Antwerpen nach Polen und Litauen zu verlegen, das ist die Herausforderung. Das gesagt, ich will mal zahlen. Auf meiner Webseite habe ich gesagt, wie viel pro Kopf die Deutschen und Amerikaner für Verteidigung, Außen- und Entwicklung ausgeben. Also der Amerikaner gibt pro Kopf 166 Euro pro Kopf für Entwicklung und Außen aus. Der Deutsche gibt 225 Dollar pro Kopf für Außen und Entwicklung aus. Also die Deutschen geben da mehr. Aber in Verteidigung geben die Amerikaner 2200 Dollar pro Kopf aus und die Deutschen nur 603. Also die Amerikaner fast das Vierfache pro Kopf. Und letzter Punkt bei Aufklärung. Bundesnachrichtendienst. Die Amerikaner geben für diesen CIA-Geschichten 185 pro Kopf, die Deutschen 13. Alles zusammen addiert, die Amerikaner geben 4% ihr Bruttosozialprodukt aus für diese Außenaufgaben, die Deutschen 1,7.
Das ist doch Spiegelfechterei. Ja.
Entschuldigung, darf ich da auch mal rein?
Das sind nur die Zahlen, um
ja,
das nicht nur
verteidigen. Ja, aber das ist Spiegelfechterei, und, weil ja, man dazu sagen muss, die Vereinigten Staaten sind A, eine Nuklearmacht. Ja, dafür geben sie viel Geld aus. B, sie sind eine globale Macht. Wenn die Vereinigten Staaten an den NATO-Tisch kommen und sagen, sie geben 3,6% für ihre Verteidigung aus, das stimmt. Aber das sind nicht die 3,6%, die sie für die NATO ausgeben. Die Amerikaner haben Riesenaufwendungen, richtigerweise, für ihre globale Rolle. Und da können wir, IISS hat eine Studie zum Beispiel veröffentlicht, wenn wir jetzt schon mit Zahlen um uns schmeißen.
Nicht zu viele Zahlen bitte in einer Radiosendung.
In denen sie mal alles rausrechnen, was sozusagen die Amerikaner nicht NATO-relevant ausgeben und dann nur den NATO-Anteil. Der ist bei weitem niedriger als die 3,6%, mit denen die Amerikaner ständig an den Verhandlungstisch gehen. Da und muss man auch mal die Kirche im Dorf stehen.
Ja, jetzt Frau Bendig vielleicht.
Ja, ich unterstütze.
Wert ist diese Kernwaffengarantie. Ich komme aus Wyoming. Da haben wir die Kernwaffen, die Europa unterstützen. Das ist viel mehr wert, weil Amerika riskiert seine Existenz, um Europa von der russischen Bedrohung weiterhin sicher zu halten.
Frau Bendig.
Ja, meine Herren, also die 2%-Obsession, also würde man das jetzt runterspiegeln, wirklich für die größte Volkswirtschaft hier in Europa, Deutschland, dann würde das gleichkommen, dass wir ungefähr bei 66 Milliarden Euro wären. Das wären 20% des Bundeshaushalts. Und ich frage mich, wie wollen wir hier die europäische Integration weiter voranbringen, eine Transferunion schaffen, einen Eurozonenhaushalt, wenn wir im Prinzip künftig 20% des Bundeshaushalts für die Verteidigung ausgeben? Das wäre eine totale Umschiftung des des Haushalts und der Struktur des Haushalts, was weder im deutschen Interesse wäre noch im europäischen Interesse. Das mag vielleicht im amerikanischen Interesse sein, aber es ist sicherlich nicht ein Ziel für europäische Integration, weil man damit ganz sicherlich nicht den Integrationsprozess an sich weiter voranbringen kann. Also insofern diese 2%-Debatte, glaube ich auch, die hat sich totgelaufen und kann man sich vielleicht auch dran zuspitzen nochmal, dass es hier ein unterschiedliches sicherheitspolitisches Interesse gibt, was einmal eben wirklich auf US-Seite sehr global angelegt ist, wie Herr Marsalla es schon sagte, und wir hier in Europa wirklich in erster Linie erstmal mit unserer regionalen Sicherheit zu tun haben und überhaupt mit dem Frieden in Europa, der auch nicht selbstverständlich
Frau ist. Frau Bendig, 1989 beim Fall der Berliner Mauer, beim Fall des Eisernen Vorhangs, da träumten wir alle von einer Friedensdividende. Also wenn jetzt diese Konfrontation wegfällt, wenn wir uns nicht mehr nuklear erschrecken mit unseren unglaublichen Arsenalen, dann haben wir ja Geld übrig. Das können wir für sinnvolle Projekte ausgeben, für Soziales beispielsweise, für eine bessere Umwelt, für alles Mögliche, aber eben nicht fürs Militär. Wo ist diese Friedensdividende geblieben? Die Verteidigungshaushalte steigen und steigen und sollen nach dem Willen der Amerikaner sogar noch weiter steigen.
Ja, hier steht Europa in der Pflicht, wirklich zu mehr Integration, Zusammenarbeit, auch auf dem Rüstungsmarkt zu kommen. Da ist jetzt ja auch einiges auf den Weg gebracht worden, also 34 Projekte. Das mag man vielleicht irgendwie belächeln aus einer klassischen Hardcore-sicherheitspolitischen Perspektive. Ich glaube, es ist aber trotzdem für den Integrationsprozess im Bereich von Sicherheit und Verteidigung ein großer Sprung nach vorn, weil eben diese 34 PESCO-Projekte, also der permanenten strukturierten Zusammenarbeit, auch unterfüttert werden im mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union. Ab dem nächsten Jahr, wenn er dann auch verabschiedet wird, wenn alles gut läuft mit der Europawahl und der Neubesetzung der Kommission, werden wir einen Verteidigungsfonds haben, der im Prinzip sehr, sehr groß ausfallen wird und größer, viel, viel größer sein wird als viele einzelne nationale Verteidigungshaushalte, so wie wir sie in Europa schon bereits kennen. Und das ist ein Anreiz. Das ist ein Anreiz für Kooperation in Europa in diesem Bereich und damit können wir Geld sparen. Es macht keinen Sinn, hier 28, 27 Haushalte in der Europäischen Union zugrunde zu legen, sondern hier muss dann im Prinzip der europäische Beitrag, der europäische Pfeiler in der NATO berücksichtigt werden. Dahin muss die Reise gehen und ich glaube, darauf sollten sich auch die Amerikaner einstellen.
Macht mehr Geld in Verteidigung unsere Welt sicherer, Herr Marsalla?
Meines Erachtens ist die Frage nicht die von mehr Geld, sondern wozu man es ausgibt. Also Verteidigungshaushalte zusammengefasst in Europa sind schon sozusagen eine ziemliche Nummer. Die Stärke der europäischen Streitkräfte, wenn man sie einfach nur mal numerisch zusammenzählt, ist schon beeindruckend. Das Problem ist, wir können wenig mit ihnen anfangen in den Szenarien, die sich uns sozusagen darstellen. Also sowohl mit Blick auf die Abschreckung gegenüber der Russischen Föderation als auch mit Blick auf Einsätze und sei es nur in der europäischen Nachbarschaft. Also von daher, der Punkt ist nicht mehr Geld, der Punkt ist, wofür man es ausgibt und wie man es ausgibt. In einem Punkt, damit die Frontstellung sozusagen hier nicht unnatürlich groß gemacht wird, teile ich das, was Herr Dennison gesagt hat, über Anthony Cordesman. Deswegen habe ich ja mein Problem mit 2%, weil ich sage, wir leben in Zeiten hybrider Kriegsführung.
Erklären Sie das bitte kurz.
Naja, also die Russische Föderation wird uns in Berlin nicht angreifen. Wir werden keine Panzerdivisionen der Russischen Föderation in absehbarer Zukunft durch die Berliner Straßen rollen sehen. Was wir aber sehen tagtäglich, ist der Versuch der Russischen Föderation über soziale Medien hier den politischen Meinungsbildungsprozess zu beeinflussen. Was wir tagtäglich sehen, ist der Versuch der Russischen Föderation in südosteuropäischen Staaten, auf dem Balkan oder anderswo, politische Systeme zu destabilisieren, um sie sozusagen innerhalb der Europäischen Union und der NATO zu unsicheren Kantonisten zu machen. Hier gilt es auch, sozusagen diesen Krieg zu führen. Das ist ein Krieg. Das ist kein klassischer Krieg, aber es ist ein Krieg. Und Ausgaben, die dazu getätigt werden, im Bereich Cyber Defense zum Beispiel, sind meines Erachtens im 21. Jahrhundert Verteidigungsausgaben. Andrew Dennison hat völlig recht. Wir haben gerade umfangreiche Programme in der Bundesrepublik Deutschland laufen und das werden die Zuhörer und Zuhörerinnen demnächst auch sehen, wenn sie auf Autobahnen fahren, dass Brücken wiederhergestellt werden, sodass sie über sie Panzer rollen können, dass sozusagen Straßen ausgebaut werden, sodass über sie Panzer rollen können. Das zählt alles zur Verteidigung. Das wird aber in dieser ganzen NATO-Kiste nicht mit eingerechnet und deshalb ist mein Problem mit 2% da. Ich finde, wir müssen mehr für Verteidigung ausgeben. Aber Verteidigung im 21. Jahrhundert heißt nicht nur Panzer, U-Boote und Kampfjets, sondern ist viel umfassender zu verstehen.
Ich möchte da direkt mal einklinken. Hybride Bedrohungen umfassen ja, also wenn wir Desinformation und Cyberangriffe beispielsweise, muss man doch ganz klar voneinander trennen. Also bei Desinformation unterscheiden wir nochmal ganz klassische Desinformation, wie wir es im Kalten Krieg ja auch gekannt haben. Schwarze Propaganda, Diskreditierung von Politikern, Parteien, politischen Systemen. Aber bei digitaler Desinformation kann es eben zu Cyberangriffen kommen, die begleitend wirken. Im Prinzip der Doxing-Fall hat das ja sehr gut gezeichnet im Dezember. Also wo im Prinzip Accounts von Politikern gehackt wurden, um persönliche Daten im großen Maßstab freizugeben. Und dann gibt es eben dieses Ganze rund um digitale Desinformation, wo aber in dem Sinne eine Plattformregulierung vielleicht oder dann doch die richtige Maßgabe wäre, um hier gegenzuwirken. Und ich sehe darin nicht unbedingt eine klassische verteidigungspolitische Aufgabe, sondern das ist eine klassische sicherheits- und außenpolitische Maßnahme, weil es hier wirklich auch nochmal, es gibt keine unbedingt bewiesene Cyberangriffe in dem Sinne, die nur aus dem russischen Spektrum kommen oder so. Cyberangriffe, die Attribution von Cyberangriffen ist nach wie vor sehr, sehr schwierig. Wir haben hier in dem Sinne auch möglicherweise wieder eine kalte Kriegslogik, ja, wo sich große Staaten gegenüberstehen und alle sind an diesem Cyberwar, an vielen Cyberangriffen beteiligt. Also insofern diese Cyberangriffe und auch die Desinformationskampagnen stammen nicht nur aus dem Osten, um einfach auch nochmal das Bild hier auch nochmal klarer zu rücken, weil wir eben auch neue Staaten haben, die hier in der Arena auftauchen und um ihren Platz in diesem Mächtekonzert kämpfen.
Welche Antwort hat denn die NATO, beziehungsweise welche Strategie hat die NATO auf die schon vorhandenen oder auch vielleicht demnächst möglichen Szenarien von Bedrohung? Gibt es da überhaupt schon eine Strategie, eine klare Linie?
Gut, ich bin der Meinung, in Europa seit 45 ein Wunder, dass die amerikanische Macht weitgehend zu verdanken ist. Natürlich, die Deutschen und Franzosen haben Frieden untereinander gefunden. Aber als damals sich Amerika verpflichtet hat, in Europa Frieden, Freiheit und Wohlstand zu schützen, hat man auch gesagt, es geht darum, die Russen rauszuhalten, die Deutschen runter und die Amerikaner rein. Vielleicht wüsste man heute sagen, es geht darum, die Russen beim guten Benehmen zu halten. Es geht dabei, die Deutschen friedlich und ohne Kernwaffen zu halten. Und ja, es geht dabei, die Amerikaner in Europa zu halten, so dass Europa auch in Amerika Freunde und vor allem Profite finden kann.
Wenn ich da mal kurz einspringen darf, das hat der erste NATO-Generalsekretär gesagt. Hastings, hat er nicht gesagt. Das habe ich so aus dem Wikipedia, glaube ich, entnommen.
Einer der Mythen sozusagen in der Literatur. Es gibt keinerlei Belege dafür, dass
Lord Ismay... To keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down. Also das hat er nicht gesagt.
Geflügeltes Wort, für das es keinerlei Belege gibt.
Gut, aber das gibt nichts wie eine Idee, dessen Zeit gekommen ist. Das zeigt uns, warum. Und ich habe auch ihn nicht zitiert. Ich habe einfach gesagt, so haben Leute das zusammengefasst. In die Kürze liegt die Würze. Ja, man entkommt die Geografie und die Geschichte nicht. Und deshalb sehe ich die Aufgabe, jetzt wenn Sie konkreter fragen wollen, NATO hat die Aufgabe, Frieden unter den Europäern zu halten, Gefahren abzuschrecken und einzudämmen rund um Europa und gleichzeitig in diesen Gefahren neue Möglichkeiten der Partnerschaften zu finden. Nach dem Kalten Krieg hat NATO sich erweitert, um Machtvakuume in Osteuropa zu verhindern. Es hat aber auch versucht, Partnerschaften über ganz Asien zu organisieren. Und ich denke, diese drei Strategien sind heute wichtig. Ein letzter Punkt. Streitkräfte sind auch wichtig. Und ich will nicht über die Zahlen weiterreden, nur sagen, der Sollstärke der Bundeswehr ist nicht fahrfähig. Der Beauftragte für den Bundeswehr hat schwarz auf weiß geschrieben, diese Struktur, wie wir haben, wird nicht finanziert. Es fällt auseinander. Und ich finde, es ist ungerecht, Bundeswehrmitglieder gegenüber zu sagen, dass da alles in Ordnung ist.
Der Punkt ist, die NATO kann sich nicht alle... Aber
die braucht mehr Geld. Die braucht viel mehr Geld. Viel mehr als nur 2%. Und das sagen die wenigsten. Ja, 40%, die Mehrheit der Deutschen wollen die Bundeswehr kein mehr Geld geben. Und Europa letztendlich auch nicht. Die Polen oder die Italiener oder so. Man hat es satt, aus Europa zu sein. Das ist ein Problem.
Es gibt ja auch zu wenig Soldaten. Also der Soldatenberuf ist nicht besonders attraktiv in Deutschland. Aber man liest, dass jetzt inzwischen sogar schon die Briten Probleme haben, genügend Soldaten zu rekrutieren. Wie geht man damit um? Mit der Akzeptanz?
Ja, da muss man, also ich habe viele Soldaten, KSK-Leute und so getroffen, die waren in Afghanistan, die haben Erfahrung, die arbeiten mit den Einheimischen zusammen und die gehen raus, weil die kein Geld kriegen und weil ihre Fahrzeuge bei der Ausbildung hier in Deutschland nicht funktionieren. Das ist ein riesiger Verlust, viel schlimmer als dass die Fahrzeuge nicht funktionieren, die Flugzeuge nicht fliegen, ist die Personal, die da wirklich Erfahrung gesammelt hat. Auch die Leute, die ständig mit den Ostmilitärs im Kontakt sind. Ja, man vergisst, dass die NATO und nicht nur da ist, um abzuwehren und abzuschrecken, sondern es sucht Partnerschaften mit Militärs in der Hoffnung, dass die zivil-militärische Beziehung ein bisschen demokratischer und rechtsstaatlicher laufen können. Eine schwierige Aufgabe.
Wir reden über 70 Jahre NATO und lassen Sie uns an dieser Stelle ruhig noch mal ein bisschen zurückschauen in die Vergangenheit, die jüngste Vergangenheit zum Jahr 1989-90, dem Fall des Eisernen Vorhangs. Horst Teltschik, der frühere Berater von Helmut Kohl, hat jetzt ein Buch geschrieben, pünktlich zu 70 Jahre NATO. Vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden heißt es, Chancen auf eine stabile Friedensordnung wurden verspielt, meint Teltschik. Heute befinden sich Russland und NATO wieder in einer Eskalationsspirale. Warum ist das eigentlich damals so schrecklich schiefgelaufen, das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen zu reparieren und auf eine fruchtbare Basis zu stellen?
Ich glaube, dass hier sozusagen mehrere Faktoren eine Rolle spielen, die unter anderem, und da greife ich jetzt mal ein bisschen weit aus, natürlich auch in Gesetzmäßigkeiten der internationalen Politik liegen. Also es gab eine Phase, da fühlte sich Russland und war es auch extrem schwach. In dieser Phase sozusagen wurden russische Bedenken nicht ernst genommen. Russland hat einen, wie ich sagen würde, Versailles-Komplex. Das heißt, es gab eine Nachkriegsordnung, in der Russland, die Wahrnehmung der russischen Eliten war, dass sozusagen sie nicht einen adäquaten Platz in dieser Nachkriegsordnung haben. Und mit der Präsidentschaft Putins, der ökonomischen, in Anführungszeichen, Erholung, macht Russland das jetzt, was eigentlich jede Großmacht oder regionale Großmacht macht. Sie versucht, ihre Punkte zu machen, sie versucht, ihr Umfeld zu organisieren und zu strukturieren und sie versucht, Einfluss auf die internationale Politik wieder zu bekommen und verhält sich dementsprechend. Also das heißt, ich würde da keine einseitige Schuldzuweisung weder in Richtung NATO noch in Richtung Russland aussprechen, sondern ich würde sagen, da ist im Prinzip, sind wir wie Schlafwandler reingegangen und da drücken sich im Prinzip so die Lehren, Andrew Dennison hat gerade gesagt, Geopolitik, da kommt Geopolitik wieder ins Spiel, was wir lange Zeit ignoriert haben. Also ich weiß nicht, ob es eine Alternative gegeben hätte zu der heutigen Situation.
Russland behauptet nach wie vor, es habe damals ein Versprechen gegeben, die NATO nicht Richtung Osten auszuweiten. Nun ist die Ostgrenze um etwa 1000 Kilometer verschoben worden. Und das betrachtet Russland als Eingriff in seine Interessenssphäre. Muss man diese Interessenssphäre Russlands respektieren?
Also Horst Teltschik selbst würde diese Behauptung der Russen widerlegen auf starkste Weise. Selbst wenn der Westen aber gesagt hat, wir haben nicht vor, die NATO zu erweitern, diese Länder reinzuziehen, reinzuzwingen, wie auch immer. Es wäre völlig naiv von den Russen, nach sie gesehen haben, wie der Mauer gefallen ist und alle Ostdeutschen in den Westen geströmt sind und auch in der NATO. Es wäre völlig naiv von den Russen zu denken, dass die NATO sich nicht erweitern würde. Und es ist auch klar, dass das für viel Ärger in Russland gesorgt hat. Putin selbst sagte, der Untergang der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Man kann verstehen, wie die alten Betonköpfe da und vielleicht einige Jugendliche auch, die nicht weggegangen sind, noch diese glorreiche Vergangenheit haben wollen. Das ist aber völlig unrealistisch. Und Herr Massala hat von einem Versailles-Komplex gesprochen. Finde ich interessant. Ich meine, was sind die Lehren aus der Versailles-Komplex? Ich meine, man muss auch eindämmen und abschrecken. Dass Putin denken kann, er kann was gewinnen, indem er die baltischen Staaten unter militärischen Druck stellt. Das muss man abwägen und hoffen, dass ein neues Russland irgendwann Partnerschaft mit Europa suchen will. Aber ganz wichtig, Russland kann, und das war auch angeboten nach Ende des Kalten Krieges 1991, eine Stimme in Europa haben, aber kein Veto über Mitgliedschaft zum Beispiel anderen souveränen Staaten in der NATO. Und Russland ist nicht bereit, diesen Veto aufzugeben, bis heute.
Ich möchte da nochmal einhaken. Es geht ja letztendlich auch wirklich hier um die Sicherheit in Europa. Und wenn wir jetzt seit der Wiedervereinigung diesen großen Erweiterungsprozess beobachten, innerhalb der NATO, aber auch innerhalb der Europäischen Union, dann fehlt es doch, glaube ich, und das sind Parallelen, die wir in der NATO und in der Europäischen Union gesehen haben. Auf der NATO ist es eben der NATO-Russland-Rat, der 2002 gegründet worden ist und der im Prinzip für die enge Kooperation und Abstimmung gesorgt hat. Und ich glaube, diesen NATO-Russland-Rat hat man ein wenig verweisen lassen und wirklich nicht gut bedient. Ich glaube auch, dass diese ganzen Two-Track-Dialoge, die es ja zu Zeiten des Kalten Kriegs gegeben hat, ja, wo einige Kollegen von mir auch noch in dem Sinne von früher auch involviert waren, dass man die auch nicht mit der jüngeren Generation heute wieder neu besetzt, dass es da wirklich einen stetigen Dialog gibt.
Erklären Sie das kurz, Two-Track, bitte.
Dass man eben unterhalb der Regierungsebene auf Seiten der Wissenschaftler, der Politikberater Dialoge zwischen Europa und Russland oder zwischen NATO und Russland auflegt, um über Strategien, über Ansätze, aktuelle Ansätze in den Politiken der internationalen Organisationen, einmal der NATO, des Verteidigungsbündnisses oder eben in der Europäischen Union diskutiert, erklärt, beschreibt, was die Hintergründe sind, um in dem Sinne auch eine vertrauensbildende Maßnahme begleitend zu einem Erweiterungsprozess wirklich zu haben. Und der nicht nur einfach angehängt ist, sondern der im Prinzip auf gleicher Ebene politisch, strategisch untermauert wird. Und das, glaube ich, ist wirklich der Fehler, der gemacht wurde innerhalb der NATO und genauso auch in Bezug auf die Ukraine. Ja, die Europäische Union hat da völlig überschätzt, dass sie eben mit ihrem vertieften Freihandelsabkommen vielleicht etwas lostritt in diesem Raum, was sie vielleicht so nicht intendiert hat auf der einen Seite, aber eben doch vom Nachbarn als, der Nachbar fühlte sich brüskiert und sagt, ich habe hier auch meine Rechte, weil es geht hier um einen Zwischenraum zwischen zwei Imperien, einmal Europa und einmal Russland. Und darüber müssen wir gemeinsam reden. Und dieser Zwischenraum und diese Zwischenraumpolitik, glaube ich, ist etwas, was nach wie vor wirklich nicht richtig geklärt ist.
Braucht man für den Dialog mit schwierigen Leuten, die am anderen Ende des Tisches sitzen, das mögen die Russen sein, das könnten aber auch die Chinesen sein, braucht man dazu eine starke Militärmacht? Einfach deshalb, um zu sagen, du musst auf meine Argumente hören, denn ich habe auch noch ein paar Panzer in der Garage und ein paar andere Dinge im Arsenal.
Man braucht eine starke Militärmacht, wenn der Partner auf der anderen Seite sein Militär aufrüstet, damit droht. Und wir haben in der ganzen Diskussion nicht erwähnt, dass die Russische Föderation jetzt wieder nukleare Mittelstreckenwaffen stationiert hat, die jeden Punkt in Europa erreichen können. Also von daher, um hier einen Dialog zu eröffnen, braucht man eine starke Verteidigungsbereitschaft, die dem anderen signalisiert, und jetzt kommen wir auf ein ganz einfaches Kosten-Nutzen-Kalkül, es wird sich nicht lohnen, uns militärisch zu erpressen. Also gehe lieber den Weg des Dialoges. Und deshalb braucht man so ein starkes Militär. Ohne ein solches starkes Militär, und ich sage es jetzt mal sehr überspitzt, wenn wir über Großmächte sprechen, und wir sprechen über Russland und wir sprechen über China, dann sind das Staaten, die sehr gut die Sprache der Macht verstehen. Und sehr gut in der Lage sind, Schwächen bei dem anderen auszunutzen. Das sehen wir bei China tagtäglich. Russland kann es nicht so gut, aber die Chinesen können es sehr gut. Also von daher braucht man hier eine Verhandlungsposition der Stärke. Aufrüstung in diesem Sinne, das Wort ist schon falsch, wenn man es auf Europa sozusagen anwendet, aber dient letzten Endes, ist es eine Rückversicherung und stärkt aber die Diplomatie.
Brauchen wir also Aufrüstung für die Friedenspolitik und nicht Abrüstung? Ist das Ihre These?
Wir brauchen eine stärkere Verteidigungsbereitschaft Europas mit Blick auf die Russische Föderation und ich würde sagen auf lange Sicht auch mit Blick auf eine mögliche chinesische Bedrohung. Die brauchen wir, um mit diesen Staaten zu Vereinbarungen zu kommen, wenn das möglich sein sollte, die letzten Endes in einer Schaffung einer wie auch immer gearteten Stabilität münden sollen.
Vielleicht dazu. Ich glaube, dass die amerikanische Aufrüstung und Neufokussierung auf militärische Verteidigung Europas, jetzt unter European Deterrence Initiative bezeichnet, ist mehr als ausreichend, um russische militärische Bedrohung abzuschrecken. Es wäre hilfreich, wenn die Europäer nicht mehr Panzer und Flugzeuge kaufen im Sinne von gemeinsamen militärischen Streitkraft, sondern, wie wir gehört haben, in Infrastruktur, in Cyberverteidigung, in Stromversorgung, Verteidigung, in Krankenhäusern, diese Sachen ist sowieso gut für die Wirtschaft. Ja, aber der Grund, warum es wichtig ist, dass die Europäer trotzdem funktionsfähige Militärs haben, ist, weil die dann Solidarität zeigen können mit den Amerikanern. Denn ein Wunsch aus Moskau seit eh und je ist, die Westmächte zu teilen. Das ist manchmal auch sehr einfach. Und wenn die Bundeswehr dasteht und flugfähig ist mit den Amerikanern und den Eindruck hat, das ist ein geschlossener Front, dann ist Putin zweimal so unbereit, irgendwelche aggressive Initiativen zu unternehmen, als wenn er denkt, er hat nur mit den Amerikanern zu tun und die Russen werden ihn vielleicht unterstützen.
Ich möchte jetzt mal die Diskussion ein bisschen verkomplizieren. Also ich weiß nicht, ob es so einfach ist mit der Teilung Europas, dass sie immer nur von der russischen Seite kommt. Also ich beobachte auch eine aktuelle US-Regierung, die nicht unbedingt sehr viel dafür tut, dass man mit Europa sich ins Benehmen setzt, sondern ganz im Gegenteil die Europäische Union quasi als Handlungsebene gar nicht wirklich respektiert. Zweitens, man steht kurz irgendwie quasi vor einem Handelskrieg, ja, vor neuen Zöllen. Dann schafft man es sich nicht zu einigen im Rahmen der WTO, sich auf neue Regularien sich einzulassen. Und man verabschiedet sich seitens der US-Regierung aus allen möglichen multilateralen Abkommen. Also insofern, vielleicht gibt es auch ein Interesse seitens der US-Regierung, ich will mal sagen, hier die europäische Macht und die europäische Einheit auch zu irritieren.
Und wenn ich da noch einen drauflegen darf, um es noch komplizierter zu machen, weil ich teile das, was Frau Benedikt sagt, die Europäer tun gerade auch selber vieles dazu, ja, dass sozusagen sie sich selber spalten. Also wenn man die ganzen Auseinandersetzungen entweder um Sachfragen oder um innenpolitische Entwicklungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich anschaut, dann teilen sich die Europäer auch gerade selber. Also von daher, ich glaube, ich habe eingangs gesagt, es gibt viele Faktoren, die liegen in Moskau, die liegen in Washington und die liegen auch bei uns. Und das ist genau der Punkt.
Vor allem, Herr Masala, haben Sie am Anfang gesagt, und da bin ich Ihnen jetzt wirklich dankbar, die NATO befände sich in der schlimmsten Krise seit ihrem Bestehen. Zwischenzeitlich hatte ich den Eindruck gewonnen in dieser Diskussion, eigentlich ist sie doch ziemlich quicklebendig, aber nun sind wir wieder bei einem Multikrisenszenario. Werden wir eine NATO erleben, die irgendwann ihren 100. Geburtstag feiert? Was meinen Sie?
Eindeutig. Wissen Sie, die Präsidenten kommen und gehen, aber die Interessen und Institutionen bleiben bestehen. Es ist von vitalster Bedeutung in einer immer kleiner werdenden Welt, dass Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa besteht, auch in Japan, als vitalste amerikanische Interesse.
Und wir Deutschen, was können wir dazu beitragen, dass es irgendwann mal einen schönen 100. Geburtstag der NATO gibt in 30 Jahren, Herr Masala?
Ja, die NATO wird ihren 100. Geburtstag feiern. Daran habe ich keine Zweifel. Die Frage ist, wird sie dann noch eine Bedeutung haben? Was wir Deutschen tun können, wir sollten den Amerikanern keinen Vorwand dafür liefern, dass sie sozusagen ihren Beitrag zum Bündnis reduzieren und ihre Beistandspflicht in Frage stellen. Und dazu gehört meines Erachtens auch, so problematisch ich das finde, aber sich auf Verpflichtungen, auf die man eingegangen ist, sozusagen diese einzuhalten und nicht den Versuch zu unternehmen, vorzurechnen, warum 1,25% oder 1,35% letzten Endes dann doch irgendwie 2% sind.
Ich glaube, es braucht zwei Antworten dafür, damit wir in 30 Jahren auch noch eine vitale NATO haben. Und zwar einmal, dass der europäische Pfeiler innerhalb der NATO wirklich gestärkt wird, dass die Einheit Europas hier gewahrt wird. Und das Zweite ist, ich glaube, es braucht unbedingt ein größeres interkulturelles Verständnis in der transatlantischen Zusammenarbeit. Die Austauschprogramme auf beiden Seiten sind sehr stark vernachlässigt worden. Ich glaube, wir wissen viel zu wenig über die US-amerikanische demografische Entwicklung und welche Konsequenzen das haben wird, auch für die Außen- und Sicherheitspolitik auf der einen Seite des Atlantiks. Und gleichzeitig, glaube ich, braucht es mehr Verständnis seitens der US-Regierung und auch der US-Regierung US-Gesellschaft für die politische Entwicklung innerhalb der Europäischen Union. Und dafür muss man auf beiden Seiten investieren.
Dr. Annegret Bendig von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Dr. Andrew Dennison, Direktor des Forschungsverbundes Transatlantic Networks in Königswinter. Und Professor Dr. Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München. Ich danke Ihnen dreien für diese Diskussion zum Thema vom Kalten Krieg zum Cyberwar. Wofür brauchen wir die NATO? Am Mikrofon dieses SWR2-Forums Thomas Ihm.